Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Und bis 12 Uhr mit Professor Matthias Glaubrecht, Zoologe, Evolutionsbiologe, Wissenschaftshistoriker, Wissenschaftsjournalist. Guten Morgen erstmal.
Ja, schönen guten Morgen.
Und herzlich willkommen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie und beides hängt sozusagen biografisch mit Stationen zusammen, wo Sie schon waren. Fangen wir mit Australien an. Ein Land, das Sie relativ gut kennen, weil Sie dort auch mal gelebt haben. Diese fürchterlichen Waldbrände, die es ja bis heute gibt. Wie entsetzt waren Sie, als Sie die Tragweite erlebt und mitbekommen haben?
Also das ist tatsächlich gigantisch. Man muss sich vorstellen, es ist inzwischen eine Fläche, die einem Drittel der Bundesrepublik entspricht. Das ist also ein gigantisches Ausmaß, eine Dimension und wirklich ein Aufwecker, auch für die Australier.
Haben Sie noch Kontakte zu Menschen, die auch von diesen Bränden selbst sehr persönlich betroffen sind?
Ja, also wir kennen natürlich auch im wissenschaftlichen Bereich viele Kollegen. Einer meiner Doktoranden ist heute Wissenschaftler in Sydney. Inzwischen ist ja gerade die Westküste sehr stark davon betroffen. Wir selber sind in den letzten Jahren im Norden unterwegs gewesen. Ja. Aber das ist katastrophal für diesen Kontinent.
Zweite Station, und damit sind wir bei der guten Nachricht, die Galapagos-Inseln, zu denen Sie einen ganz persönlichen Bezug haben. Da kam die Meldung, es gibt wieder Riesenschildkröten, von denen man eigentlich gedacht hat, sie seien ausgestorben.
Ja, also die Riesenschildkröten gibt es da schon seit vielen Millionen Jahren. Die Population ist natürlich enorm zurückgegangen, aber das Schöne ist, dass man also jetzt auch genetisch nachweisbar immer wieder sozusagen Neues entdeckt. Die sind nicht wirklich neu entstandene Arten, sondern wir haben sie an Stellen, wo man sie vorher übersehen hat, wiederentdeckt. Das ist ein faszinierendes neues Kapitel in der Evolutionsbiologie der Inseln.
Wie alt sind diese Tiere und wie alt können sie werden?
Also es sind nachweislich über 100 Jahre, 120, 130 Jahre, die Tiere alt werden können. Und sie sind aber noch nicht mal die ältesten Vertreter von evolutionären Linien auf den Inseln. Die Leguane, die Meeresleguane, sind viele Millionen Jahre älter insgesamt, also viel früher noch auf die Inseln geraten.
Kann man denn das aktuelle Lebensalter von Schildkröten oder Riesenschildkröten zuverlässig bestimmen?
Ja, also man hat das immer versucht mit sozusagen Zuwachslinien auf den Rückenpanzern. Richtig zuverlässig ist es nicht. Da wäre es besser, man hat wie zum Beispiel bei der Schildkröte Harriet sozusagen historische Berichte und weiß, wann die auf welchem Piraten- oder Kreuzfahrerschiff dann sozusagen vor 150 Jahren wohin gebracht wurde. Mhm. In solchen Ausnahmefällen kann man das nachvollziehen.
Machen Sie noch Reiseleitungen auf den Galapagos-Inseln?
Ja, zweimal im Jahr sind wir tatsächlich unterwegs nach Galapagos. Das ist eine Reise, die mir immer sehr viel Spaß macht und, glaube ich, auch den Reisegruppen viel neue Erkenntnisse beschert.
Mit welchen Leuten fahren Sie dahin? Was können Sie denen zeigen?
Also das sind natürlich in erster Linie wirklich Leute, die an Natur interessiert sind und für die sich völlig zu Recht in Galapagos und auf diesem Archipel auch so ein bisschen die Problematik des Naturerhalts in einer Nussschale kondensiert.
Gehen die Galapagos-Inseln zwischenzeitlich auch den Weg, den der Massentourismus überall schon gegangen ist?
Ja, wir haben eine erschreckende Zunahme natürlich. Das ist gar nicht so sehr der Kreuzfahrttourismus, der da von Ecuador sehr stark kontrolliert wird, sondern es ist eine Zunahme des üblichen Landtourismus. Ganz problematisch. Nicht so sehr die Schiffe, sondern dass viele, viele Menschen dorthin kommen. Aber auch die Einheimischen, die Bevölkerung wächst auch. Damit das Risiko, dass wir dieses Paradies auch zerstören.
Was macht ein Evolutionsbiologe von morgens bis abends?
Er fragt sich, wie diese Vielfalt von Arten entstanden sind, welche Rolle der Mensch dabei spielt, was wir da für unsere Zukunft aus der Vergangenheit, aus unserer evolutiven Vergangenheit lernen können.
Das war etwas, was Sie schon immer machen wollten oder hat der Faktor Zufall da auch ein bisschen mit reingespielt?
Also das war der Hamburger Zufall. Ich wollte unbedingt Verhaltensforscher werden und in Hamburg gab es dann Leute, die mich für Evolutionsbiologie und Systematik begeistert haben und nach verschiedenen Aufenthalten anderswo auf der Welt bin ich nach Hamburg wieder zurück, aber der Evolutionsbiologie treu geblieben.
Die Rückkehr nach Hamburg hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass Sie das Zentrum für Naturkunde in Hamburg gegründet haben und dieses Zentrum bis heute leiten. Ein Projekt, das wie einfach oder wie schwierig zu realisieren war?
Also Hamburg hat als eine der wenigen Metropolen in Deutschland 1943 das zweitgrößte Naturkundemuseum verloren durch den Krieg. Die Sammlung ist ausgelagert und damit gerettet worden, aber das Gebäude ist verloren gegangen und die Herausforderung, nachdem ich 20 Jahre in Berlin, auch dort das Berliner Naturkundemuseum hinterm Eisernen Vorhang sozusagen wieder hervorgeholt habe und die Aufmerksamkeit ist in Berlin ja inzwischen größer für das Naturkundemuseum, war die Herausforderung jetzt in Hamburg, das Naturkundemuseum wieder aufzubauen. Wir wollen ein Evolutionium bauen, also den Mensch als Evolutionsfaktor auf der Erde ins Zentrum so eines neuen Naturkundemuseums stellen.
Was können Sie da ausstellen?
Wir stellen gar nicht so sehr jetzt nur einen toten Eisbär und einen gejagten Finnwal aus, so wie jetzt im Zentrum für Naturkunde, sondern wir wollen auch diese Rolle des Menschen inszenieren. Das geht heute mit medialen Möglichkeiten, sodass man neben Objekten natürlich auch die Leute noch anders begeistern kann für Naturkunde.
Sie sind ein überaus vielseitiger Mensch. Was bedeutet, dass Sie auch als Wissenschaftshistoriker unterwegs sind und sich vor allem auch mit einem gewissen Charles Darwin sehr intensiv beschäftigt haben?
Also die Wissenschaftsgeschichte ist so ein bisschen das zweite Standbein so nach und nach geworden. Wenn Sie an einem so geschichtsträchtigen Haus wie dem Berliner Naturkundemuseum sind, dann fragt man sich, wie sind die Sammlungen zustande gekommen? Welche Menschen haben da eine Rolle gespielt? Und wenn man sich für Evolutionsbiologie interessiert, dann fragt man früher oder später auch, wie sind eigentlich diese Vorstellungen der Menschen über das Zusammenwirken in der Natur entstanden. Und dann kommt man natürlich auch auf die Biografien. Aber mich interessieren die Biografien von Leuten wie Darwin vor allen Dingen, weil ich deren Denken und die Entwicklung ihrer Theorien verstehen möchte.
Haben sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf diesem Gebiet sehr verändert in den letzten Jahrzehnten?
Also wir haben eine ganz andere Sicht darauf. Wir machen kaum noch so hagiographische Betrachtungen. Also da geht es jetzt nicht um einen großartigen Naturforscher wie Darwin oder Humboldt, sondern wir wollen die Abhängigkeit des Denkens dieser Geistesgrößen in ihrer Zeit auch verstehen. Das hat auch Auswirkungen für uns, weil wir natürlich auch etwas vorsichtiger werden in der Abhängigkeit unseres eigenen Denkens von den im Augenblick vorherrschenden Strömungen.
Das Ende der Evolution, das ist der durchaus apokalyptische Titel Ihres neuen Buches. Ein sehr dramatisch klingender Titel, den Sie deshalb, Herr Glaubrecht, gewählt haben, weil es einigermaßen zuverlässig die aktuelle Situation trifft.
Also wir verlieren tatsächlich einen Großteil der Produkte der Evolution, die wir kennen, die wir gewohnt sind. Nehmen Sie nur mal die Tiere, von denen Sie in den Kinderbüchern Ihren Kindern erzählen. Elefant, Giraffe, Nashorn und Löwe. Wir werden in den nächsten 1, 2, 3 Jahrzehnten sämtliche dieser Großtiere in Afrika verloren haben. Sie wird es in der Natur nicht mehr geben. Genauso wie es den Tiger nur noch in wenigen Stückzahlen tatsächlich gibt. Wir verlieren also die Produkte der Evolution.
Woran liegt das, dass es diese Großkatzen und diese Großtiere dann nicht mehr geben wird?
Das liegt an uns. Wir rauben den Tieren buchstäblich den letzten Raum. Wir wildern in Afrika zumindest in einer Größenordnung, die immer noch unvorstellbar ist. Wir entleeren da ganze Lebensräume und wir nehmen ihnen überall eigentlich die Wälder und den Lebensraum, den diese Großtiere vor allen Dingen brauchen.
Wie dramatisch ist die Situation für die Menschenaffen?
Die Menschenaffen betrifft das in erheblichem Maße, nehmen Sie den Orang-Utan. Wir haben einen Großteil der Wälder in Südostasien bereits verloren, sind auf Reliktlebensräume zusammengeschrumpft und die Abnahme der Bestandszahlen sind dramatisch, nicht nur in Südostasien, das betrifft auch die Regenwälder, in denen Gorillas und Schimpansen leben. Also Menschenaffen sind sozusagen die verletzlichsten Elemente dieser Naturräume.
Warum steuert da niemand dagegen?
Wir haben das Problem und die Ausmaße und die Dimension dieses Problems völlig verkannt. Wir glauben, dass wenn wir Arten, einige wenige Arten auf rote Listen setzen, wenn wir mit Zoo und verschiedenen Erhaltungsmaßnahmen wie Schutzgebieten dagegen wirken, das würde ausreichen. Und im Grunde ist das ein Offenbarungseid unserer bisherigen Naturschutzaktivitäten. Wir haben einen Großteil dieser Arten verloren und wir werden sie nicht retten können.
Wie ist die Situation für die Eisbären und was hat in diesem speziellen Fall das Ganze dann auch mit dem Klima und dem Klimawandel zu tun?
Also Eisbären sind im Augenblick in einer sehr stabilen Situation. Wir haben ungefähr 25.000 Eisbären in der Arktis. Es gibt eine Population, die Populationsrückgänge aufweist. Ansonsten sind sie relativ stabil, aber sie sind zu einer Ikone geworden, weil wir natürlich in den arktischen Lebensräumen durch die Temperaturerhöhung eine massive Veränderung der Umwelt bekommen.
Wie wird sich die Situation der Eisbären verändern oder möglicherweise verschlimmern, wenn das mit dieser Klimaveränderung so weitergeht?
Die Eisbären leben im vor allem im Winterhalbjahr auf dem Packeis, auf den zugefrorenen Meeresflächen von der Robbenjagd. Wenn das Packeis schmilzt, wenn diese Eisoberflächen verschwinden, hungern die Eisbären, weil sie an ihre Hauptnahrung, an die Robben nicht mehr herankommen und damit suchen sie andere Nahrung oder hungern und das wird dramatische Auswirkungen haben, weil wir sehen, dass die Oberflächenmeerestemperatur in der Arktis sich drastisch nach oben bewegt.
Gibt es diesen Artenschwund eigentlich auch bei den Fischen in den Weltmeeren?
Wir haben ungefähr 80% der Weltmeere längst überfischt. Das betrifft also nicht nur den Dorsch oder Kabeljau in der Ostsee, sondern wenn Sie heute in die Fisch gucken und auf die regionalen Herkunftsbezeichnungen achten, dann stellen Sie fest, dass Sie kaum noch regionalen Fisch bekommen, sondern inzischen sind das Rotbarschfilet aus der Barentssee. Das heißt, wir gehen in immer abgelegener Regionen in den Nordpazifik. Viele der Fischbestände sind längst überfischt und geplündert.
Das Vogel- und das Insektensterben. Wir wollten, Herr Glaubrecht, auch über die Vögel sprechen. Wie hat sich deren Bestand, sagen wir mal, in Europa reduziert in den letzten Jahren?
Also wir haben eine dramatische Abnahme auch bei der Vogelwelt, gerade die Ackervögel, die Wiesenvögel, aber auch Vögel in unseren Siedlungen, die sind dramatisch seit 1980 zurückgegangen. Wir rechnen so in der Größenordnung von etwas mehr als 300 Millionen Tieren. Das sind jetzt keine Arten, sondern das sind also tatsächliche Bestandszahlen, die verschwinden. Wir haben Populationseinbrüche in der Größenordnung von drei Vierteln, 90% bei Rebhuhn, bei Kiebitz, bei vielen anderen ganz häufigen Vogelarten.
Warum ist das passiert?
Wir haben mehrere Wellen sozusagen über diese Tiere getragen. Das ist Flurbereinigung, das sind Gifte in der Landschaft, das Ausräumen der Landschaft, das ist der Anbau von bestimmten Energiepflanzen, Bioenergiepflanzen. Also wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, die es den Tieren immer schwerer machen, überhaupt noch in unserer Kulturlandschaft zurechtzukommen. Und das rächt sich in Europa in dieser dramatischen Abnahme der Bestandszahlen. Übrigens auch in Nordamerika. Wir wissen seit einer neuen Studie von vor einem halben Jahr, 3 Milliarden Acker- und Wiesenvögel in Nordamerika, also USA und Kanada, also dramatische Bestandseinbrüche.
Sind bestimmte Vogelarten bereits ausgestorben?
Wir haben da einen sehr zwiespältigen Blick auf diese Liste ausgestorbener Tierarten. In den letzten 500 Jahren sind es ungefähr 580 Wirbeltierarten, also vergleichsweise wenig, wenn Sie davon ausgehen, wir haben 2 Millionen Tierarten beschrieben, ungefähr 8 Millionen Tierarten zu erwarten. Es sind also verschwindend wenige, die schon ausgestorben sind. Aber wir werden auch den Tiger nicht verlieren, wir werden den in Zoos erhalten, aber seine Funktion als Raubtier, als Räuber in der Natur, die hat er verloren. Das heißt, ökologisch ist er längst ausgestorben.
Wie dramatisch ist das Insektensterben?
Das ist die Nahrungsgrundlage für sehr, sehr viele Tiere, vor allen Dingen auch die Vögel. Und es hängt natürlich eng zusammen, dass wir Bestandseinbrüche bei den Vögeln haben. Wir sehen das vor allen Dingen bei den Tieren, bei den Vögeln in der Kulturlandschaft. Und wir sehen das bei solchen, die Insektenfresser sind. Und das geht natürlich darauf zurück, dass wir ja seit Neuem auch wissen, dass wir 80% Schwund in der Biomasse der Fluginsekten haben. Das heißt, es geht ein Großteil der Insekten verloren und damit natürlich auch ein Engpass bei den Vögeln.
Ist dieser Trend umkehrbar?
Der ist sofort umkehrbar, wenn wir anfangen, unsere Kulturlandschaft wieder vernünftiger zu nutzen. Das, was ja auch viele Bauern wollen und erreichen wollen, nur da müssen wir die Rahmenbedingungen auch ändern.
In welche Richtung?
Wir müssen regionaler produzieren, wir müssen weniger desaströs mit unserer Natur umgehen. Wir müssen für Lebensmittel auch wieder einen fairen Preis bezahlen. Also das sind alles Maßnahmen, wo ich denke, dass da Naturschützer und auch die, die diese Nahrung Pflanzen produzieren, zusammenarbeiten sollten. Ich glaube, das gibt da eine ganz starke und neue Allianz, die da entstehen muss. Aber das regelt sich über den Preis und damit sind wir als diejenigen, die eben nicht die Discounter und Billig-Lebensmittel kaufen sollten, auch sehr stark gefragt.
Wobei da ja aktuell gerade in Deutschland eine Diskussion beginnt, ob man für Lebensmittel nicht ein bisschen mehr zahlen müsste, im Sinne dessen, was Sie gerade geschildert haben.
Ja, ganz sicher. Wir können natürlich unmöglich Preise an der Theke bezahlen, die unter den Erzeugerpreisen liegen. Das kann nicht gut gehen, das wissen wir alle. Das haben wir inzwischen auch beim Flügen gelernt. Wenn ein Flugticket so günstig ist, dass die Preise nicht wieder reinkommen, dann ist irgendwas falsch im System.
Wir haben über das Artensterben und über den Artenschwund gesprochen. Dafür gibt es Gründe. Und alle Gründe, die man jetzt anführen kann, hängen mit uns Menschen zusammen, korrekt?
Ja, sie hängen mit unserem Verhalten zusammen, sie hängen aber jetzt auch mit unserer ungeheuer angestiegenen Zahl zusammen. Wir reden ja tatsächlich über inzwischen fast 8 Milliarden Menschen und die Prognosen der UN, das sind die besten Zahlen, die wir haben, die sagen voraus, dass wir in den nächsten Jahrzehnten nochmal 2 bis 3 Milliarden Menschen bekommen. Das potenziert unsere Probleme.
Und diese 2 bis 3 Milliarden Menschen brauchen Platz zum Leben und nehmen diesen Platz anderen Lebewesen weg?
Ja, es ist vor allen Dingen natürlich eine Ressourcennachfrage. Die müssen auch alle ernährt werden. Dafür brauchen wir natürlich Ackerflächen. Es ist aber nicht nur die große Zahl. Sie sehen ja in den Schwellenländern in Asien, dass da auch mit dieser Zahl auch eine entsprechende Konsumnachfrage verbunden ist. Das ist also nicht nur, dass sie einfach da sind, sondern die wollen auch, wie wir ihnen das im Westen vorleben, selber auch leben. Und damit ist natürlich eine enorme Ressourcenfrage verbunden.
Können wir mit einer anderen Landwirtschaft gegensteuern?
Das ist genau der Spagat, den wir versuchen müssen. Wir müssen auf der einen Seite Wildnisflächen und auch unsere Kulturlandschaft so erhalten bzw. gestalten, dass wir vielen Arten den Lebensraum auch sichern. Und auf der anderen Seite müssen wir effektiv mit diesem Gut, das landwirtschaftliche Flächen nun mal sind, umgehen, um möglichst viel effektiv aus den vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen für die Ernährung auch herauszuholen. Und ein Drittel unserer Flächen nutzen wir im Augenblick für Energiegewinnung. Das sollte da eigentlich auch nicht hin.
Müssen wir von den Monokulturen wegkommen?
Ganz sicher. Also als jemand, der nun die Biodiversität verteidigt und dafür eintritt, muss ich natürlich sagen, Monokulturen sind, egal was wir machen, ob das eine Bananenkultur in Südamerika ist oder ob das also unsere Raps- und Weizenäcker sind, die Monokulturen, gerade groß flächig, die bergen eine ganz, ganz große Gefahr.
Was passiert, wenn wir die Wälder im gewohnten Stil und im gewohnten Tempo weiter abholzen?
Also das hat neben den Auswirkungen auf das Klima, wir verlieren ja nicht nur durch die Verbrennung dieser Wälder, abholzen, dann verbrennen, da verlieren wir nicht nur den Speicher und erhöhen den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre. Die Wälder sind auch vor allen Dingen in den Tropen Lebensraum von ungeheuren vielen Arten, ein Großteil, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Wir verlieren also auch die genetischen Ressourcen der Erde, wenn wir diese Wälder abholzen und verfeuern. Das ist eine der größten Todsünden der Menschheit.
Die Vermüllung auf der Erde und die Vermüllung der Meere, was hat das für Folgen?
Ist natürlich auch einer der Aspekte, aber ich denke, die Überbevölkerung, Ressourcenverbrauch und vieles andere sind weitaus wichtigere Probleme. Das Müllproblem darf man nicht unterschätzen, aber es ist etwas, was wir vermutlich noch vergleichsweise leicht wieder in den Griff bekommen können.
Wobei, was die Überbevölkerung angeht oder die weiter steigende Zahl der Menschen auf diesem Planeten, es gibt ja Länder oder Kontinente, wo viele Kinder eben auch Perspektive und Zukunftssicherheit bedeuten.
Ja, genau das, da muss man ansetzen. Das war ja in Europa im 19. Jahrhundert auch nicht anders. Da gibt es viele Persönlichkeiten, von denen wir wissen, dass sie 5, 7 oder 10 Kinder hatten. Das machen jetzt asiatische und vor allen Dingen afrikanische Länder durch. Wir müssen dort vor allen Dingen auch für eine bessere Lebenssituation sorgen, sodass die Lebensversicherung eben nicht mehr die Zahl der Kinder ist.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit dem Evolutionsbiologen Professor Matthias Glaubrecht, der, vermute ich jedenfalls, zu einem gewissen Charles Darwin eine ganz besondere Beziehung hat, weil sie vor Jahren auch mal über den eine Autobiografie geschrieben haben?
Ja, eine ganz faszinierende Person, weil er natürlich eine Theorie entwickelt hat, von der wir nach 150 Jahren sagen müssen, wir wissen es nicht besser. Wir haben viele Details natürlich inzwischen verstanden, von denen er noch gar keine Ahnung haben konnte, die genetischen Hintergründe und vieles andere. Aber er hat mit seherischer Fähigkeit uns den Weg gewiesen und letztendlich ist diese Theorie, die Selektionstheorie durch natürliche Auslese bisher nicht widerlegt worden.
Das ist gesichert. Ich frage deshalb, weil wir auch die Mail einer Hörerin gekriegt haben, die schreibt, die Evolutionstheorie sei längst widerlegt.
Ja, das ist komplett falsch. Es ist eine Theorie und wir versuchen sie auch zu widerlegen. Es ist uns bisher nicht gelungen. Es ist das Beste, was sozusagen auf dem Markt ist. Es ist natürlich in vielen ein Gedankengebäude, das in vielen Ecken und Nischen und Erkern ausgebaut worden ist. Aber die Grundidee von Charles Darwin hat sich bewährt. Die Evolutionstheorie ist mitnichten widerlegt, sondern sie erfreut sich bester Gesundheit.
Dann gibt es ja diese oft zitierte These von Charles Darwin, wonach, ja, was jetzt nun, die Stärksten oder die Anpassungsfähigsten überleben?
Ja, also dieser Struggle for Existence, der Kampf ums Dasein, das sind alles Begrifflichkeiten aus dem 19. Jahrhundert. Das ist durchaus kein Gedankengut, das allein Charles Darwin hatte. Wir wissen heute, dass die Grundidee, dass die Anpassung dem jeweils Bestangepassten eben auch garantiert, dass er in der nächsten Generation am Spiel teilnimmt. Das ist der Grundgedanke. Es geht also nicht darum, dass sich der Stärkste durchsetzt, sondern es ist die Tauglichkeit des Fittesten, des am besten Angepassten.
Es gibt einen anderen Naturforscher, der als Universalgenie gehandelt wird, Alexander von Humboldt. Für wie wichtig halten Sie den?
Alexander von Humboldt ist ungeheuer wichtig. Er ist ein tolles Vorbild als Naturforscher, aber ich glaube, dass er jetzt auch in dem letzten Jahr, 250 Jahre Jubiläum Humboldt, dass er da auch überschätzt wurde. Er ist ein Naturforscher, der eine Weltsicht verkörpert, wie sie bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts durchaus gültig war. Die Natur ist harmonisch, es gibt ein Gleichgewicht. Und ich glaube, Charles Darwin hat dann Mitte des 19. Jahrhunderts uns eine andere Weltsicht, die heute auch durchaus Gültigkeit hat, aus Sicht der Naturforschung beigebracht. Das heißt, mit dem Humboldt die alte und mit Darwin die neue Weltsicht, da scheiden sich so ein bisschen die Epochen.
Dann gibt es noch einen Verhaltensforscher aus dem 20. Jahrhundert, Konrad Lorenz, der aus heutiger Sicht welche Bedeutung hat?
Also er ist der Begründer vergleichender Verhaltensforschung, ganz wichtige Einsichten in menschliches, in tierisches Verhalten. Aber er war jetzt nicht unbedingt ein sehr gut informierter Evolutionsbiologe. Er glaubte an die Konstanz oder an das Überleben der Arten, nicht an die Konstanz der Arten, aber über die Fortpflanzung und die Vermehrung der Arten. Und das war durchaus undarwinistisch, wie wir heute wissen, auch inzwischen abgelöst durch eine andere Sichtweise.
Ist der Mensch eigentlich die Krone der Schöpfung oder eine Eintagsfliege der Evolution oder beides?
Er ist als Homo sapiens, als Art ungefähr 300.000 Jahre alt. Da hat Mark Twain mal einen sehr schönen Vergleich gemacht. Er hat gesagt, ja klar, ist der Mensch die Krone der Schöpfung. So wie der Eiffelturm auch nur gebaut wurde wegen der 3 mm Farbüberzug oben auf der Krone.
Okay.
Und natürlich ist das genau das Bild. Wir haben eine sehr, sehr lange natürliche Evolution. Wir können das nachvollziehen, in welchen Zeiträumen das passiert. Und verglichen mit diesen enormen Zeiträumen ist der Mensch eine Eintagsfliege.
Die Art und Weise, wie sich der Mensch die Erde untertan gemacht hat, sprich wie er mit der Natur umgeht, hat sich das im Lauf der Jahre und Jahrzehnte sozusagen dynamisiert?
Also wir sind vor 300.000 Jahren entstanden. Wir sind vor 50.000 Jahren aus Afrika überhaupt erst ausgewandert. Da waren unsere Einflüsse vergleichsweise gering. Vor ungefähr 10.000 Jahren sind wir sesshaft geworden, haben Ackerbau betrieben, Viehwirtschaft. Da haben dann die Einflüsse zugenommen. Aber richtig sprunghaft eigentlich erst dann sehr, sehr spät, Mitte des 20. Jahrhunderts. Wir hatten vorher natürlich immer Einflüsse. Auch Indianer haben Wälder gerodet. Die sind nicht so zimperlich mit der Natur umgegangen, wie wir ihnen das häufig gerne unterstellen wollen. Aber diese Einflüsse haben zugenommen, als wir dann Mitte des 20. Jahrhunderts so etwa 3 Milliarden Menschen geworden sind.
die Wälder nicht mehr zu roden und die Bäume zu pflanzen, statt sie abzuholzen. Das ist sozusagen Bestandteil dessen, was Sie Ihre 10 Gebote für den Menschen genannt haben. Dazu kommt noch, dass man die Städte nicht ausufern lassen soll. Wie wichtig wäre die Beachtung dieses Punktes?
Also wir werden ungefähr 2/3 der Menschheit demnächst in Städten wohnen haben. Das heißt, die Städte nehmen erheblich zu mit allen Problemen, die wir haben. Das ist natürlich auch eine Bereicherung in kultureller Art, aber die müssen auch alle versorgt werden, diese Menschen dort. Und diese Urbanisierung spielt eine ganz große Rolle, weil wir auch den Kontakt zur Natur, wo kommt unsere Nahrung her, was tun wir eigentlich den Flächen an, wo unsere Nahrung herkommt, das müssen wir dann auch in einer Großstadt den Menschen, die den Bezug zur Natur verlieren, vermitteln.
Dann bringen Sie ein Argument ins Spiel, bei dem ich mich frage, wie man das umsetzen kann. Sie wollen sozusagen den Schutz der Umwelt juristisch festmachen. Wie soll das gehen?
Das ist tatsächlich eine ganz spannende Diskussion. Tatsächlich sind da einige Länder schon sehr, sehr viel weiter. Wenn Sie in Neuseeland zum Beispiel sind, dann wird da, und da ist tatsächlich auch schon ein Naturlebensraum, nämlich ein Fluss, als eine juristische Person sozusagen in der Lage, stellvertretend und kommissarisch durch einen Maori und einen weißen Ranger vertreten, in der Lage, sie zu verklagen, wenn sie diesen Fluss vergiften oder sonst irgendetwas tun. Das heißt, über Rechte für Tiere und für so auch andere Gegenstände der Natur zu diskutieren, das ist eine neue juristische Diskussion und die finde ich ganz spannend und sehr interessant, weil wir denen also sozusagen eine Rechtspersönlichkeit zubilligen, die vorher ja vielleicht nur eine Sache gewesen ist.
Wobei das Ganze ein globales Problem ist und eigentlich müsste es ja auch global gelöst werden.
Irgendwann. Ja, und das fängt natürlich immer bei allen globalen Lösungen irgendwo an und dann setzt es sich hoffentlich fort. Insofern hätten wir da auch eine Möglichkeit, Vorreiter zu sein. Wir haben ja juristische Möglichkeiten im Tierschutz und im Umweltschutz, aber hier geht es nochmal um die juristische Fachdebatte einer juristischen Person.
Wir haben relativ viele Hörermails bekommen, zwischenzeitlich aus der eher religiösen Ecke, die, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, zu dem Ergebnis kommen, es gibt einen Schöpfer auf dieser Welt, der für alles verantwortlich ist und alles andere, Evolutionstheorie, was auch immer, ist menschlicher Irrtum.
Ich bin da sozusagen überfragt und nicht zuständig. Das sind zwei Hochzeiten, auf denen man ja nicht gleichzeitig tanzen kann. Ich kann niemanden absprechen, dass er religiöse Überzeugungen hat. Ich kann für mich selber feststellen, dass man auch ohne die Annahme eines Schöpfergottes viele Dinge in der Welt erklären kann. Aber das ist eine, nämlich die naturwissenschaftliche Sichtweise. Und das schließt gar nicht aus, dass andere Leute andere Sichtweisen haben. Nur dann müssen wir auch zuständig sein. Ich verbiete denen nicht den Glauben. Man sollte dann auch nicht unterstellen, die Evolutionstheorie sei widerlegt.
Aber was entgegnen Sie einem Menschen, der sagt, der liebe Gott hat vor 4, 5 oder 6.000 Jahren die Welt erschaffen und einen Urknall hat es niemals gegeben?
Wenn das eine religiöse Überzeugung ist, kann ich da gar nichts entgegnen, außer dass es eine naturwissenschaftliche Sicht und Fakten gibt, die dem widersprechen. Aber das würde ich in dieselbe Region verschieben wie die Überzeugung, wenn Sie Fan von VfL Bochum sind, dann werde ich Sie auch nicht überzeugen, dass Bayern die bessere Mannschaft ist. Das sind Überzeugungen, die werden Sie nicht ändern.
Sie selbst werden im Jahr 2062 100 Jahre alt. Welche Erde, welchen Planeten werden Sie da vorfinden?
Das war genau die Ausgangsfrage oder Ausgangslage, nämlich zu sehen, wie sieht die Welt aus. Und deswegen ist das Buch am Ende ein Rückblick auf zwei Szenarien, nämlich einmal die Variante, dass wir das hinbekommen, die Rettung und einmal der Untergang. Mhm. Wenn wir so weitermachen wie bisher mit der Übernutzung unserer Ressourcen, wenn wir nichts gegen die Überbevölkerung tun, dann wird es eine biologische Lösung unseres Problems geben. Die Hoffnung ist, dass wir als Kulturwesen eine zivilisiertere Lösung herbeiführen. Das bedeutet, dass wir unser Verhalten ändern müssen, dass wir tatsächlich aktiv auch unsere Rolle als Evolutionsfaktor annehmen müssen und dass wir global handeln müssen, um gegen diesen Artenverlust vorzugehen.
Auch in Kombination mit denen oder im Verbund mit denen, die jetzt auf die Straße gehen, um die Klimakatastrophe aus Ihrer Sicht stellt sich das so dar, zu bekämpfen?
Das ist eine weitere Facette von Überbevölkerung und Ressourcenverbrauch. Der Klimawandel ist unmittelbar bedrohlich für uns. Das müssen wir auch versuchen zurückzudrehen. Das ist aber nicht unser einziges Problem. Insofern finde ich die Demonstranten ganz, ganz wichtig. Sie sollten allerdings ihren Horizont erweitern und sehen, dass es noch andere Probleme gibt und nicht nur Mobilität, Energie und Klimawandel.
Was bleibt zum Schluss? Die Erkenntnis, die ein amerikanischer Astronaut in den 60er Jahren mal so formuliert hat, wir fliegen zum Mond und haben die Erde entdeckt?
Es ist eine ganz wichtige Perspektive gewesen, dass man da über der Mondoberfläche zum ersten Mal die Erde hat aufgehen sehen. Es ist wirklich utopisch anzunehmen, wir kämen von diesem Planeten weg. Wir haben diesen einen Planeten und mit dem müssen wir pfleglich umgehen. Das tun wir im Augenblick nicht. Das müssen wir bald lernen, das anders zu gestalten.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Eins gehört.